Radio 3. Lebenswelten.
So dramatisch dieser Einschnitt war, so undramatisch ist letztendlich dieser Neuanfang.
Doch, ich bin ein anderer. Die Probleme sind nicht geringer, aber es sind dafür die echten Probleme.
Um den Schmerz kommst du nicht rum. Also ich wüsste keinen Neuanfang, der in irgendeiner Form schmerzfrei gewesen wäre.
Man verändert sich ja immer, ne? Aber ich glaube, durch so ein Trauma verändert man sich vielleicht schneller oder denkt noch mal anders darüber nach, was man wirklich möchte oder was man nicht möchte. Und ich möchte manche Sachen einfach nicht mehr. Und deswegen könnte ich auch gar nicht so zurück in mein altes Leben, glaube ich. Das wäre nicht richtig.
Herzlich willkommen, Neuanfang.
Zurück auf Los, von Neuanfang und zweiter Chance. Eine Sendung von Kirsten Dietrich.
Mein Name ist Alu Kizero, ich bin Berlinerin, 43 Jahre alt, seit einigen Wochen und bin studierte Zukunftsforscherin.
Alu Kizero sitzt in einem Café, strategisch günstig gelegen, auf dem Weg zwischen dem 4. und dem 5. Arzttermin, den sie an diesem Tag hat.
Ich habe im Juni 2022 die Diagnose Brustkrebs bekommen und hatte da gerade vor einem Jahr angefangen, in meiner neuen Stelle zu arbeiten als Zukunftsforscherin. Und ja, das ist wie spontanes Aussteigen aus dem Hamsterrad. Sozusagen ungewolltes spontanes Aussteigen aus dem Hamsterrad. Man schwebt in so einem komischen Moment zwischen Angst und Klarheit. Also so ungefähr beschreibe ich das mal. Und dann lässt man sich nur noch ein. Dann ist man nur noch fremdbestimmt für eine lange, lange Zeit. Und wenn man vorher ein sehr selbstbestimmtes Leben geführt hat, so wie ich das geführt habe, dann ist eine plötzliche Fremdbestimmung sehr schwer.
Der Tumor in ihrer Brust war schon sehr groß. Er hatte Lymphknoten befallen und es gab eine familiäre Vorbelastung. Das erforderte eine maximale Behandlung. Operationen und harte Chemotherapie stoppten den Krebs. Alles nochmal gut gegangen?
Nee, ich habe mein altes Leben nicht zurückbekommen. Ich bin auch immer noch in Behandlung, ne? Das muss man klar sagen.
Die Veränderung ist auch äußerlich sichtbar. Nach der Chemotherapie wuchsen ihre dunkelblonden Haare lockig nach. Vorher waren sie glatt. Von Neuanfang möchte Alu Kizero nicht sprechen, eher von einer Abzweigung.
Ich stelle mir das immer so vor, man läuft sein Leben lang auf einer Seite eines Flusses. Und wenn man sowas erlebt, was ich jetzt erlebt habe, dann überquert man den Fluss auf eine andere Seite und die Brücken brechen ab und man kann nie wieder zurück auf die andere Seite. Man läuft jetzt immer auf dieser Seite des Flusses entlang und manchmal sieht man noch so, was drüben passiert und denkt sich, ach ja, da war ich auch mal, als ich noch gesund war, als noch nicht 16 Zyklen Chemotherapie durch mich durchgeflossen sind oder als ich noch nicht jeden Tag mit Schmerzen aufgewacht bin. Aber es geht ja nicht mehr.
Alu Kizero kennt Umbrüche in ihrem Leben. Schließlich hat sie 3 Kinder geboren und begleitet die seitdem durchs Leben.
Geburten sind genauso Abzweigungen, aber die sind ja mit positiven Sachen größtenteils verbunden. Und hoffentlich, ja, also wünsche ich allen Menschen, diese Abzweigung, Krebs, ist nicht mit positiven Sachen verbunden, sondern sie ist vor allem mit einem ganz klaren Wissen von Endlichkeit verbunden und mit Angst, aber auch mit Selbstwirksamkeit.
Und auf die möchte sie sich jetzt konzentrieren. Zumindest an den Tagen, an denen sich nicht die Trauer über Verluste in den Vordergrund drängt, über das, was nicht mehr möglich ist. Ihren Körper beim Arbeiten einfach auszublenden zum Beispiel. Alu Kizero musste lernen, auf sich zu achten.
Ich möchte nicht mehr auf mein Spazierengehen verzichten. Ich möchte nicht mehr auf meinen Reha-Sportkurs verzichten, den ich mit 70-jährigen Damen absolviere, 2-mal die Woche, die sehr niedlich sind. Ich möchte nicht mehr darauf verzichten, mir Zeit zu nehmen für die Menschen, die ich gern habe und Pausen zu nehmen, also Mittagsschlaf zum Beispiel. Ich habe mir angewöhnt, den Menschen zu sagen, dass ich sie liebe. Habe ich vorher auch nicht so um mich geworfen. Mache ich inzwischen sehr konsequent. Beende immer die Telefonate mit meinen Eltern mit den Worten, dass ich sie sehr lieb habe oder dass ich sie liebe. Ebenso mit meiner Schwester, meinen Kindern, meinem Mann. Ich möchte darauf nicht mehr verzichten und das ist, glaube ich, eine Erkenntnis, zu der man erstmal gelangen muss, was man braucht oder nicht braucht.
Nicht nur den Verlust sehen, sondern auch die Veränderung wertschätzen. Alu Kizero kann den Moment genau bestimmen, an dem sie das für sich realisieren konnte.
Der Punkt kam auf der ersten Reha, die ich gemacht habe, 1,5 Jahre nach meiner Diagnose. Ich saß da auf dem Bett in Boltenhagen und habe gedacht, krass, ich sitze hier und ich muss jetzt üben zu sagen und ich will üben zu sagen, ich hatte Krebs und nicht, ich habe Krebs. Und dieser Punkt, das ist wirklich schwer, das ist echt schwer, weil das ist eine Entscheidung zwischen Kopf und Herz, weil die Angst sitzt im Herz und man ertappt sich manchmal noch dabei, dass man sagt, ich habe Krebs, aber nein, ich hatte Krebs und das ist der Moment des Neuanfangs. Das zu sagen und zu wissen, es gibt ein Leben danach.
Was ihr dabei geholfen hat? Rückhalt in der Familie und bei Freunden und ihre Ausbildung als Zukunftsforscherin. Denn wer sich mit Zukunft beschäftigt, sagt Alu Kizzero, muss ja automatisch lernen, mit Ungewissheit und Nichtwissen umzugehen. Zukunft ist ein Möglichkeitsraum mit schönen und weniger schönen Ausgängen. Das gelte im großen Maßstab genauso wie für das je eigene Leben.
Und in diesem Raum existiert die Hoffnung. Und diese Hoffnung darauf, dass eben alles gut wird oder für einen sich gut entwickelt, das finde ich, kann einen sehr tragen. Hoffnung ist wirklich ein Prinzip, was im Hirn entsteht. Wir haben nun mal ein optimistisches Hirn, sonst würden wir gar nicht aufstehen morgens. Und ich finde das sehr tröstlich, dass unser Hirn sowieso immer davon ausgeht, dass es ein guter Tag wird, wenn wir morgens aufstehen. Das ist schon mal die erste Entscheidung, die du voller Hoffnung getroffen hast. Du stehst auf.
Wer über Neuanfänge nachdenkt, muss ganz generell verstehen, wie Veränderung funktioniert. Das sagt Michael Noss, evangelischer Theologe, Unternehmensberater und Coach.
Das Problem bei Veränderungsprozessen ist, dass wir Menschen Gewohnheitstiere sind. Das heißt, wir haben uns gewöhnt. Gewöhnung bedeutet für uns auch ein gehöriges Maß an Sicherheit. Komme ich jetzt in eine neue Situation, die ich nicht gewöhnt bin, dann setzt mich das zunächst in einen Stand der Verunsicherung.
Ein Häuserblock aus den 60er Jahren in der Nähe des Berliner Hauptbahnhofs. Darin liegt auf 3 Etagen mit einem hellen, offenen Treppenhaus das Übergangshaus der Berliner Stadtmission. Sozialarbeiter Achim Wurster steht in einem der einfachen Zimmer.
Also alles, was sozusagen reversibel ist, kann man sich auch gemütlich machen. Jetzt selber die Wand blau streichen muss nicht sein. Aber wir hatten auch schon Leute, die dann, genau, einen Bewohner, der auch wirklich dann gut streichen konnte, der hat sich das dann selber gestrichen.
Und schmales Bett, kleine Toilette und Küchenzeile mit eigenem Kühlschrank. Kein Luxus, aber die Gelegenheit, einmal durchzuatmen, bevor man sich dem eigenen Leben wieder stellt. Für Alex, der im Radio nur beim Vornamen genannt werden möchte, wurde so ein Zimmer vor 7 Jahren zum Startpunkt für den Neuanfang.
Also ich habe eine sehr lange Suchtkarriere hinter mir. Dann habe ich zwar eine Therapie auch mitgemacht, Gruppeneinzeltherapien, habe die Sucht einigermaßen besiegt, jetzt vollständig mittlerweile, ist ja schon ein paar Jahre her, nur dann ist mir alles noch auf den Kopf gefallen, vor dem ich immer da weggelaufen bin und da habe ich mich überhaupt nichts mehr gekümmert und kein Geld mehr, keine Konten mehr bedient, gar nichts, bin schließlich aus der Wohnung gefallen, bin geräumt worden, geflogen und dann habe ich mich beim sozialpsychiatrischen Dienst im Bezirksamt gemeldet und die haben mich dann tollerweise, muss ich im Nachhinein sagen, hierher vermittelt.
Alex ist Anfang 70. Den tiefen Falten in seinem markanten Gesicht sieht man noch an, dass in seinem Leben vieles nicht so gelaufen ist, wie gewünscht.
Naja, ich hätte ja sonst auf der Straße gesessen. Ja, ich brauchte nun Hilfe, das war mir klar. Und dass ich was verändern muss, war mir theoretisch auch klar, aber ich war so fix und fertig. Ich war erst mal froh, dass ich hier eine Bleibe hatte und dann habe ich mich berappelt und Achim Wurster hat mir da auch weiter geholfen, die Dinge mit Amt und Behörden zu erledigen. Und dann wurde ich allmählich wieder lebendiger und mutiger und meine Finanzen waren geregelt. Und so ging das dann bergauf.
Die Hilfeform selbst heißt Übergangshaus, aber ich sage auch immer, das ist ein toller Titel, weil wir Übergänge gestalten. Also wohnungslose Menschen, die schon lange auf der Straße sind, frisch die Wohnung verloren haben, aus der Haft entlassen werden, erstmal hier ein Zuhause auf Zeit finden und wir sie dann dabei unterstützen, wie kann es danach weitergehen? Geht es in eine eigene Wohnung? Geht es in eine andere längerfristige Hilfeform? Geht es in eine Therapie, ins Pflegeheim, was auch immer dann für die einzelne Person passt?
Sozialarbeiter Achim Wurster ist inzwischen für das ganze Übergangshaus zuständig. Wer dort aufgenommen wird, hat Glück im Unglück gehabt, denn er wird dort intensiv dabei begleitet, das eigene Leben neu zu sortieren. Aber es wird auch etwas von ihm verlangt, Motivation nämlich. Oder wie es auf der Homepage des Übergangshauses heißt, die Bereitschaft, aktiv an der Veränderung der Lebenssituation mitzuwirken.
Am Anfang ist viel Verzweiflung und Scham und Überforderung. Und wenn dann irgendwann man merkt, okay, irgendwie das haben wir schon ein Stück hinter uns gelassen und der Blick richtet sich nach vorne, das ist eigentlich dann, wo man merkt, okay, es geht in die richtige Richtung.
Bei seinen Klienten kommen meist mehrere Risikofaktoren und persönliche Schicksalsschläge zusammen. Aber, das ist Sozialarbeiter Achim Wurster wichtig, es geht dabei nicht um irgendwelche Schuldfragen.
Natürlich gibt es immer persönliche Anteile und immer einen Verlauf, der dann dazu geführt hat, warum man hier die Hilfe bekommt. Aber dass es nicht genügend bezahlbaren Wohnraum gibt, dass es nicht genügend Arbeitsstellen für alle gibt etc., das sind ja gesamtgesellschaftliche Probleme, wo ein Einzelner gar nicht lösen kann.
Wie fühlt sich ein Neuanfang an, wenn man kurz vor der Obdachlosigkeit gerade noch die Kurve gekriegt hat?
Ich habe immer noch Schwierigkeiten mit mir, aber ich kann ganz anders leben und habe eine eigene Wohnung und bin selbstständiger und bin klarer im Kopf und kann mich in der Gesellschaft bewegen. So. Die Probleme sind nicht geringer, aber es sind dafür die echten Probleme.
Schulden ordnen, wieder ein Konto und eine Krankenversicherung haben, Suchtprobleme klären. Das ist ein langwieriger, zäher Prozess. Und genau deshalb viel schwerer als ein radikaler Neuanfang, sagt der Pastor und Unternehmensberater Michael Noss.
Neuanfang ist einfacher. Du packst im Prinzip alles weg und fängst von vorne an. Der Neuanfang ist allerdings auch nicht ohne, weil das Verrückte ja ist, wenn man neu anfängt, also als Person neu anfängt, nimmt man ja in sich auch eine Menge Sachen aus der Vergangenheit mit. Das ist ja nicht einfach weg.
Dazu kommt, die wenigsten Neuanfänge passieren freiwillig. In der Mehrheit der Fälle steht vor dem Neuanfang doch die Notwendigkeit. Eine Situation, in der es so wie bisher nicht mehr weitergeht.
Deswegen haben wir die These, dass Veränderungsprozesse nur dann wirklich funktionieren, wenn es eine erstrebenswerte Zukunft gibt, die so grandios ist, dass man da unbedingt hin muss. Oder aber die Gegenwart ist so unerträglich, dass man unbedingt da weg muss. Alles, was dazwischen ist, ist unendlich schwer, weil der Veränderungsprozess immer bedeutet, ich gebe etwas aus der Hand und in der anderen Hand habe ich im Moment noch nichts.
Als ich nach Deutschland kam, war ich 11 Jahre alt. Diese Erinnerungen, die Trauer, all das, was ich aus Iran mitgebracht hatte, war so schwer, das wog so schwer, dass ich das erst ablegen musste, um erstmal in Deutschland leicht voranzukommen, schnell voranzukommen.
Mehrnoush Zaeri Esfahani floh mit ihren Eltern und Geschwistern Mitte der 1980er Jahre aus dem Iran. Ihr ältester Bruder wäre sonst zum Militär eingezogen worden und hätte für die Islamische Republik gegen den Irak kämpfen müssen.
Für die Eltern war es sehr schlimm. Alles, was sie in ihrem Leben aufgebaut hatten, sie waren Ende 30, sie hatten alles erreicht, 4 gesunde Kinder, Beruf, Arbeit, 2 Häuser, mehrere Autos, Swimmingpools, war alles weg.
Die Kinder erlebten die Flucht dagegen eher als Abenteuerreise, erinnert sich die Deutsch-Iranerin. Und doch hatte auch die 10-jährige Mehrnoush schmerzvolle Erfahrungen im Gepäck. Eine Kindheit unter dem Mullah-Regime, das Religion vor allem für Frauen zum Zwang macht. Damit auseinandersetzen konnte sie sich kaum. Die Familie war mit dem Neuanfang beschäftigt, da gab es wenig Zeit für den Blick zurück.
Wir waren alle damit beschäftigt, in Deutschland anzukommen, gute Flüchtlinge zu sein, nützliche Flüchtlinge zu sein. Es wurde immer der Satz gesagt, Kinder, ihr wollt doch, dass die Deutschen uns behalten.
Mehrnoush Zaeri Esfahani wurde Sozialarbeiterin und setzte sich in ihrer Arbeit für andere Geflüchtete ein.
Meine Hauptmotivation war tatsächlich die Wut. Ich hatte ja so viel Ungerechtigkeit erlebt in meinem Leben bis dahin. Ich musste dann schon ab dem 6. Lebensjahr meine Liebsten denunzieren, wohlgemerkt von den Religionslehrerinnen, weil das ja eine islamistische Diktatur ist. Und dann kam der Krieg, dann habe ich erlebt, wie der Keller eingerichtet wurde für Bombennächte. Und dann kommt man an und ist so froh, dass man es überlebt hat und dass man mutig war. Und man wird überhaupt nicht herzlich aufgenommen, sondern man wird abgewehrt.
Denn jahrelang drohten die Behörden der Familie mit Abschiebung. Die angestaute Wut trug sie als Sozialarbeiterin noch 17 Jahre mit sich herum, bis es nicht mehr ging.
Diese Wut hat mich aber dann schon von innen aufgefressen und ich habe gemerkt, dass ich so nicht mehr weiterleben kann. Und dann wurde ich still. Also ich ging dann in mich. Dann fing ich an, noch paar Jahre nebenbei zu schreiben, aber trotzdem weiterzuarbeiten, weil ich ja auch Geld verdienen musste. Und man muss erstmal mit sich selbst ins Reine kommen, damit man mit sich selbst allein sein kann. Sonst kann man nicht schreiben oder irgendetwas Kreatives tun. Und diese Stille hat mir sehr gut getan.
Mit gut 40 Jahren erfand sich Mehrnush Zaheri Esfahani noch einmal neu. Seitdem arbeitet sie als Referentin, bietet Schreibwerkstätten an und Workshops, in denen sie Geschichten zur Demokratie erzählt. Aber vor allem ist sie Autorin, seit sie 2016 den autobiografischen Roman 33 Bogen und ein Teehaus veröffentlichte.
Das, was ich abgelegt habe, das müssen Sie sich vorstellen wie eine große Kiste voller Erinnerungen. Und diese Kiste habe ich dann wohl begraben, versteckt. Und 28 Jahre später fand ich diese Kiste wieder. Und ich habe die ausgepackt und war erstaunt über diese Dinge, die dort drin waren, die ich eigentlich vergessen hatte, aber irgendwie konnte ich mich auch an diese Dinge erinnern. Es war ein ganz seltsames Gefühl, nach 28 Jahren einen Schatz wiederzufinden, den man selbst vergraben hat.
Ihr erster Neuanfang war geprägt vom Kämpfen, sagt sie. Es ging gar nicht anders. Bei ihrem zweiten teilt sie sich ihre Kräfte besser ein.
Sie müssen sich das vorstellen wie ein Fluss. Wir sind alle in diesem Fluss drin, das ist das Leben. Und dieser Fluss hört niemals auf zu fließen. Jetzt können wir natürlich so machen, dass wir versuchen zu schwimmen. Also wir wollen schneller sein als der Fluss, wir wollen vorankommen und das Leben überholen. Das geht, das können wir machen, aber jeder weiß, wir werden das nicht lange durchhalten. Wir können aber auch in diesem Fluss uns treiben lassen. Wir sind dann langsamer, aber wir kommen voran und sind nicht erschöpft. Und ich denke, wenn man schicksalsergeben ist, das ist diese Form, dass man sich treiben lässt. Und dann hat man nämlich die Sache in der Hand. Selbst wenn es um das Sterben geht oder um ganz schreckliche Dinge, habe ich hier das Ding in der Hand. Ich kann dann auch mal ein Stück schwimmen in eine Richtung oder in die andere Richtung. Ich kann in den Himmel schauen. Das ist dann die Selbstbestimmtheit und das ist dann die Würde, auf die es ankommt.
Ein Neuanfang führt immer durch ein Tal hindurch, weiß der Coach Michael Noss. Und das Tiefste davon ist der Tod.
Durch dieses Tal von Schock über Aggression und Depression und Abschied kommst du nicht rum, egal was ist. Um den Schmerz kommst du nicht rum. Ich wüsste keinen Neuanfang, der in irgendeiner Form schmerzfrei gewesen wäre. Und jetzt Schmerz als Synonym für Traurigkeit, für Orientierungslosigkeit, für so einen Moment, wo du einfach so ein bisschen neben dir stehst und so und erstmal wieder zu dir finden musst.
Bis zum Ende dachten wir, das kriegen wir hin. Im Nachhinein bereue ich, dass wir nicht darüber gesprochen haben, über die Möglichkeit des Sterbens und was danach kommt für mich. Und dieser Tatsache ins Auge zu blicken, anstatt einfach nur für mich auch oft panisch mit dem Überleben jetzt zu kämpfen, für das Überleben zu kämpfen.
Elke Nathas erinnert sich an die letzten Wochen vor dem Tod ihres Mannes. An einem der ersten schönen Frühlingstage findet unser Treffen im Park statt. Leuchtende gelbgrüne Jogginghose, lila Sweatshirt, dunkelblauer Mantel, weiße Haare. Die 62-Jährige leuchtet mit dem Sonnentag um die Wette.
Wir hatten schon so die Überzeugung, dass Gottvertrauen und die Liebe und einfach daran festzuhalten, dass schon alles gut werden will, uns auch vor dem Tod beschützt. War dann aber nicht so.
Ihr Mann Sven Lager, ebenfalls Schriftsteller, starb vor fast genau 4 Jahren. Mehr als die Hälfte ihres Lebens waren die beiden ein Paar. Und jetzt sollte sie einfach so alleine weitermachen, ohne den Menschen ihres Lebens? Ekenatas hielt die ersten 2 Jahre ihrer Trauer fest in einem schonungslosen, traurigen und wütenden Buch mit dem Titel »Alles ist gut, bis es das dann auf einmal nicht mehr ist«.
Das Verrückte ist ja, dass ich das Gefühl hatte, als er gestorben war, dass die Welt anhält, aber die Welt hält ja nicht an. Die Welt geht immer weiter. Und dann hatte ich nach einem Jahr, in dem ich relativ gelähmt war und eigentlich auch gar nicht weiter denken konnte als über den Moment hinaus, gedacht, okay, jetzt irgendwann kommt dann der Zeitpunkt, an dem alles überwunden ist und wo ich dann jetzt in meinem neuen Leben ankomme.
Ist es nicht das, was Trauerratgeber Hinterbliebenen versprechen? Aber Ekenatas fand das für sich so wenig passend wie die Selbstbezeichnung als Witwe, die dem Tod doch nur die Definitionshoheit über ihr Leben und ihre Identität gegeben hätte.
Ich hatte ein paar Mal das Gefühl, dass ich jetzt im neuen Leben ankomme, aber es ist keine lineare Bewegung. Es gibt auch keinen Ort wie immer im Leben. Es gibt kein Ankommen, sondern es geht immer ein Auf und Ab und manchmal im Kreis und manchmal steil nach oben, manchmal steil nach unten. Und das war auch eine interessante Erfahrung.
Das Ende der Trauer und der Neuanfang im eigenen Leben. Wie soll das gehen, wenn doch der empörende Fakt bleibt, dass man sich ein gelingendes Leben nur mit dem verstorbenen Partner vorstellen kann?
Der Wunsch oder das Ziel anzukommen, im neuen Leben anzukommen. Und ich glaube auch, dass es sowas gibt. Aber das heißt, eigentlich habe ich festgestellt, dass es die vollkommene Akzeptanz dessen ist, was jetzt ist, nämlich die Realität, dass ich ohne ihn weiterlebe. Und ich war selbst erstaunt darüber, wie lange das gedauert hat, dass ich nicht dachte, so, jetzt ist aber genug, jetzt kannst du wiederkommen, jetzt habe ich bewiesen, dass ich das alles kann, sondern dass ich wirklich mit aller Klarheit und Deutlichkeit diese Realität vollkommen verinnerlicht habe.
Das Weiterleben mit dem Tod des Partners würde Ekenatas schon als Neuanfang betrachten.
Aber so dramatisch dieser Einschnitt war, so undramatisch ist letztendlich dieser Neuanfang. Manchmal ist es mir ein bisschen zu wenig drastisch und deutlich. Also ich habe mir immer so ein neues Leben gewünscht, aber es sind einfach nur neue Erfahrungen, die ich alleine mache.
Für die Schriftstellerin ist der Tod ihres geliebten Partners nicht nur eine Geschichte des Verlustes. Es ist auch eine von Kraft und Ressourcen.
Einer der ersten Gedanken war ja, das kann das nicht zulassen, das eben als Verlust zu begreifen, sondern mit allen, was mir zur Verfügung stehenden Kräften, das in einen Gewinn. Wie gesagt, die Scheiße in Gold zu verwandeln. Sagen wir, das Blei in Gold zu verwandeln. Ein alchemistischer Prozess, der immer noch weiter vorangeht. Die Schwere in Freude, Trauer, Verlust, in Freude und Leichtigkeit und Neubeginn zu transformieren.
Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden.
Wenn es eine Geschichte vom Neuanfang gibt, dann ist es wohl Ostern.
Sagt Michael Noss, der nicht nur Berater und Organisationsentwickler ist, sondern auch über 40 Jahre als baptistischer Gemeindepastor in Berlin gearbeitet hat.
Der Kerngedanke von Ostern ist ja tatsächlich, dass es eine Perspektive mit Ewigkeitscharakter gibt und dass dieser Neuanfang übrigens auch ziemlich durch Schmerzen geht, mir eine Perspektive eröffnet, nicht nur über meine Befindlichkeit hinaus, sondern eigentlich über mein Leben hinaus. Und das mögen ja Menschen unterschiedlich sehen, aber dieses Stück über uns hinaus zu denken, also in eine Transzendenz und weiter zu denken, gehört ja zu uns Menschen mit dazu.
Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und Träume.
Mein Name ist Dr. Elisabeth Petroff. Ich bin von der Ausbildung her Ärztin und Psychotherapeutin. Und mein Weg war jetzt nicht ganz der klassische einer Ärztin oder Psychotherapeutin, weil ich kurz nach Aufnahme meiner ärztlichen Tätigkeit selbst so schwer krank geworden bin, dass ich insgesamt 2,5 Jahre durchgängig in Krankenhaus- und Reha-Kliniken war.
Elisabeth Petrov hat immer noch ein wackeliges Immunsystem, auch wenn ihre schwere Erkrankung inzwischen 16 Jahre zurückliegt. Also reden wir digital.
Als ich emotional realisiert hatte, dass ich nicht mehr als Ärztin arbeiten kann, wofür ich ja hart gearbeitet habe, lange davon geträumt habe, da gab es einen großen Zusammenbruch, also eine wirklich schwere Krise, und ich hatte das Gefühl, dass ich ins Bodenlose falle. Und dieses Gefühl des Fallens hat sich sehr lange hingezogen. Und als ich dann eben in diese große Krise gekommen bin, da hatte ich das Gefühl, dass ich in einem ganz tiefen, schwarzen Loch gelandet bin mit einem riesengroßen Schmerzmonster. Und dieses Schmerzmonster hat sämtliche Gewissheiten von mir, sämtliche Zukunftspläne, sämtliche Träume wirklich zerlegt.
Elisabeth Petrov wollte sich die Zeit nehmen, sich dem Schmerz über ihre vielen Verluste bis zum Äußersten zu stellen. Wohl wissend, dass Ärztinnen und Therapeuten das schnell als Therapieverweigerung deuten.
Geholfen hat mir damals eine innere Instanz, die sich in dieser Situation dann in mir gemeldet hat. Und ich habe die als meinen inneren Therapeuten empfunden. Und das war eine Instanz, wo ich das Gefühl hatte, dass die zwar zutiefst zu mir gehört, dass die aber in gewisser Weise auch autonom ist. Also die war sehr zugewandt. Sie war auf eine gütige Weise streng. Also wenn ich jetzt für mich zum Beispiel was durchdacht hatte und es dann doch wieder über den alten Weg machen wollte, dann kam von dieser inneren Instanz auch der Impuls, nee, Mädel, du hast es durchdacht und jetzt machst du es auch. Und da konnte diese innere Instanz auch wirklich streng sein. Aber sie war nie abwertend.
Seit einem Jahr arbeitet Elisabeth Petrov als psychotherapeutische Mitarbeiterin in einer Reha-Klinik. Ihre eigene Erfahrung mit dem erzwungenen Neuanfang will sie so fruchtbar machen. Deswegen beschäftigt sie sich vor allem mit Krankheitsverarbeitung. Auf ihrem Weg habe es ihr geholfen, radikal von der Sinnfrage her zu denken. Nicht zu fragen, warum, sondern wofür. Wofür kann eine Erfahrung dienen? Und deshalb würde sich Elisabeth Petrov inzwischen auch als einen spirituellen Menschen beschreiben. Sie habe ein Gefühl von göttlicher Geborgenheit erfahren und deute ihr Leben inzwischen mit Blick aufs Ostergeschehen.
Und für mich war dann die große Frage, was heißt jetzt aber Auferstehen in diesem Kontext? Oder was macht Auferstehen in diesem Kontext unterschiedlich von einem simplen Aufstehen vom Krankenbett wieder? Für mich war das dann so dieses Gefühl, dass ich mit dem Schmerz in dieses dunkle, dunkle Loch gefallen bin. Diese Auseinandersetzung dann auch mit dem und dann doch in vielen Bereichen dann auch gewandelt wieder aus diesem dunklen Loch rauskommen und dann wieder mehr ins Leben gehen. Das war ja das, was ich dann über einen langen Zeitraum auch gelebt habe, erfahren habe.
Elisabeth Petrov hat ihren Frieden gemacht mit dem Bruch in ihrem Leben.
Weil ich merke, dass ich jetzt eine andere bin, eine, die durch diesen Prozess eben zu vielen Punkten gefunden hat, die jetzt viel stimmiger sind als vorher. Und deswegen würde ich es tatsächlich sagen, es ist eine Geschichte aus Verlust, es ist eine Geschichte mit vielen Ressourcen und aber eben auch eine Geschichte mit einem guten Ende.
Herzlich willkommen, Neuanfang!
Zurück auf Los von Neuanfang und zweiter Chance. Sie hörten eine Sendung von Kirsten Dietrich. Es sprach die Autorin. Ton Nina Kluge. Redaktion Anne Winter. Regie Paul Sonderegger. Für einen Neuanfang.